Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich Professor Dr. Achim Görres heute zu Gast habe. Er ist Professor für empirische Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und forscht zu politischem Verhalten von Migrantinnen und Migranten. Unter anderem muss man sagen, du machst eine Reihe von Forschungsprojekten auch zu anderen Themen, aber genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Schön, dass du mein Gast bist, lieber Achim.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielleicht wagen wir mal den Einstieg. Politische Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte. Man muss ja stark differenzieren zwischen der Wahlabsicht, der Wahlberechtigung und dann letztlich auch der Wahlbeteiligung. Wir wissen, dass ein Drittel aller Menschen, die in Deutschland leben, einen Migrationshintergrund haben. Ungefähr die Hälfte von ihnen hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft und ist dann damit wahlberechtigt. Bei Bundestagswahlen, bei anderen Wahlen, auch das ist bekannt, braucht man im Zweifel die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, beispielsweise bei den Europawahlen, wo ja dann die EU-Staatsbürgerschaft, also eine andere Nationalität aus dem Kreise der Europäischen Union, reicht, um wählen zu dürfen. Wir wollen aber heute verdichtet mal über die Bundestagswahl 2025 sprechen, die am 23.02. stattgefunden hat. Und wir hatten da ja eine erstaunlich oder erfreulich hohe Wahlbeteiligung. Erstaunlich, weiß ich gar nicht. Mobilisierung und Gegenmobilisierung können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber vor allem hatten wir eine erfreulich hohe Wahlbeteiligung mit 82,5%. So hoch wie ja eigentlich seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Oder besser gesagt, vor der Wiedervereinigung war sie mal etwas höher. Und wir wissen aber, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland seltener wählen und dass sie auch eine geringere Parteiidentifikation haben. Was wissen wir denn überhaupt über die Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte? Vielleicht mit Blick auf diese Wahl, aber auch mit Blick auf andere Wahlen.
Ja, vielleicht einmal vorab, diese Bezeichnung mit Migrationsgeschichte ist etwas, was wissenschaftlich gar nicht so hilfreich ist. Wir definieren das dann häufig als Menschen, die selber nach Deutschland eingewandert sind oder die Kinder von Einwanderern sind. Aber eigentlich geht Migrationsgeschichte ja danach auch weiter. Es gibt Enkel von Einwanderern, es gibt Urenkel von Einwanderern. Ich bin ein Urenkel von Einwanderern. Das heißt, wissenschaftlich gesehen ist das gar nicht so klar, diese Trennung. Deswegen ist auch die Frage, wer hat denn jetzt Migrationshintergrund und wer nicht? Das müsste eigentlich so Schattierungen sein und nicht so eine 0-1-Geschichte. Das vielleicht mal vorab. Trotzdem ist es so.
Funktioniert das dann trotzdem noch, wie ich es dargestellt habe? Ein Drittel aller Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationshintergrund? Oder funktioniert das zahlenmäßig dann schon gar nicht nach dieser Definition?
Da wüsste ich jetzt, das klingt so, als sei das erste und zweite Generation und dann auch egal, welche Nationalität. Es ist so, dass bei den Wählerinnen und Wählern, die also wahlberechtigt sind, da waren bei der Bundestagswahl 2025 ja etwa so etwas mehr als 13% der Deutschen waren erste oder zweite Einwanderergeneration.
Okay. Und was wissen wir jetzt über deren Wahlbeteiligung?
Also es ist so, dass wenn wir alle Menschen, die erste oder zweite Einwanderergeneration sind und deutsche Wahlberechtigung haben, dass die im Schnitt eine etwas geringere Wahlbeteiligung haben. Und das ist auch der Befund, den wir aus anderen Ländern kennen, dass die mit Einwanderungsgeschichte im Schnitt eine geringere Wahlbeteiligung haben. Wenn wir aber reingehen und uns die einzelnen Gruppen anschauen, dann gibt es große Unterschiede. Wir haben in der Wissenschaft erstmal das Problem, wir wissen sehr viel über große Gruppen und sehr wenig über die kleinen Gruppen. Und in Deutschland ist das interessanterweise inzwischen so, dass es sehr, sehr viele kleine Gruppen gibt, die zusammen diese ganze Gruppe der Menschen mit Migrationsgeschichte ausmachen. Die größten Einwandererwählergruppen sind die Russlanddeutschen in Deutschland, über die wir sehr viel wissen. Und dann die drittgrößte sind die türkeistämmigen Deutschen. Die zweitgrößte sind die Deutschpolen, über die wir relativ wenig wissen. Ja? Und diese drei großen Gruppen zusammen machen schon weniger als die Hälfte dieser Menschen mit Migrationsgeschichte aus. Das heißt, zu wissen, okay, diese große Topf von sehr unterschiedlichen Gruppen hat im Schnitt eine geringere Wahlbeteiligung, ist gar nicht so hilfreich. Wenn wir jetzt in die Gruppen gehen, über die wir viel wissen, sehen wir, dass bei den Russlanddeutschen beispielsweise die durchschnittliche Wahlbeteiligung deutlich niedriger ist als bei den Türkeistämmigen, über die wir auch sehr viel wissen. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob es ein Muster gäbe, je länger eine Einwanderergruppe in Deutschland ist, desto stärker gleicht sich ihre Wahlbeteiligung im Schnitt den Menschen an, die keinerlei internationalen Wurzeln haben.
Könnte man da noch eine Binnendifferenzierung auch vornehmen? Also funktioniert das in den Gruppen, die du gerade unterschieden hast, auch dass man noch was über Geschlecht beispielsweise oder Altersverteilung sagt? Oder wissen wir darüber dann noch weniger?
Es sieht sehr stark danach aus, dass die komplette Unterschiedlichkeit zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte komplett erklärbar ist mit Variablen, die wir sehr gut kennen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wie groß das politische Interesse ist, dann kann ich relativ gut vorhersagen, ob jemand zur Wahl geht oder nicht. Bei den Russlanddeutschen zum Beispiel ist halt im Schnitt das politische Interesse an Politik in Deutschland etwas geringer, was einen großen Teil des Unterschiedes halt erklärt. Innerhalb der jeweiligen Gruppen gibt es natürlich auch große Unterschiede, genauso wie es unter den Menschen ohne internationale Wurzeln große Unterschiede gibt. Und das folgt aber im Prinzip komplett der gleichen Dynamik. Also höhere formelle Bildung geht mit mehr politischem Interesse und Wahlbeteiligung einher. Ein Elternhaus, in dem über Politik gesprochen wurde, hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und da ist es auch so, dass Menschen mit Migrationsgeschichte häufig aus einem weniger politischen Elternhaus kommen, weil die eigenen Eltern noch keine Wahlberechtigung hatten. Das ist aber genau das Gleiche bei Menschen ohne Migrationsgeschichte. Wenn man da aus einem völlig unpolitischen Elternhaus kommt, dann kriegt man auch nicht diesen Push mit, den man schon in der frühen Jugend kriegen kann.
Jetzt hast du ja schon was implizit über die Gründe gesagt, warum sich Menschen mit der Migrationsgeschichte beteiligen oder nicht. Welche Rolle spielt dabei sowas wie Integration oder auch die politische Verbundenheit vielleicht zu den Heimatländern, aus denen die Menschen kommen?
Wir haben dazu gerade eine Studie veröffentlicht über türkeistämmige Deutsche. Und haben uns genau angeschaut, die verschiedenen Dimensionen von Integration, die man so messen kann, also ökonomische Integration, soziale Integration, kulturelle Integration. Das sind alles sehr etablierte Konzepte, die man ganz gut messen kann. Und wir stellen fest, dass es erstmal sehr große Unterschiede gibt, wie stark Menschen auf bestimmten Dimensionen integriert sind unter den Deutschen, die türkeistämmig sind. So. Bei denen, die stärkere Werte auf den Integrationsdimensionen haben, sehen wir ganz klar zwei Befunde. Erstens, insgesamt wird das politische Interesse größer, sowohl an deutscher Politik als auch an türkischer Politik. Also ein Boost für beide Formen von Politik, was das Interesse angeht. Und wir finden aber auch, je stärker die Menschen integriert sind, desto stärker gibt es eine Verschiebung ihres Interesses Richtung deutscher Politik. Und das ist eigentlich so eine Art politische Assimilationserzählung. Das heißt, je stärker Menschen in Deutschland integriert sind, desto stärker orientieren sie sich auch Richtung deutscher Politik, wenngleich insgesamt sie auch auf höheren politischen Interessenniveaus bei den beiden Ländern sich bewegen. So ein interessanter Doppelbefund aus unserer Sicht.
Ja, und wenn wir jetzt noch genauer werden und nicht mehr nur von Politik sprechen, sondern vielleicht auch in die Parteienneigung hineinschauen, gibt es da vielleicht auch von je nach Herkunftsland oder Zugehörigkeitsgefühl im Wahlverhalten? Kann man da systematische Aussagen treffen oder gibt es da Befunde?
Wir haben im Moment ein Arbeitspapier, was wir gerade für eine Publikation vorbereiten, wo wir uns das wiederum für die Türkeistämmigen angeschaut haben. Da haben wir uns angeschaut, ist in den Köpfen der Leute das, was sie politisch wollen, in Bezug auf türkische Politik, in Bezug auf deutsche Politik, folgt das einer gleichen Logik? Also jemand, der eher links ist in Deutschland, ist der auch eher links in der Türkei. Und das ist tatsächlich der Befund, den wir auch finden. Das heißt, wir haben eine ideologische Konsistenz, wenn man so will, dass Menschen, die eher linke Parteien in Deutschland gut finden, auch eher linke Parteien in der Türkei gut finden. Das heißt also eine gewisse Zusammenhang. Was häufig in der Diskussion in Deutschland falsch wahrgenommen wird, ist, dass die türkische Community in Deutschland für Erdogan zu sein scheint und seine AKP und in der deutschen Politik eher der SPD nahesteht. Das liegt daran, dass in der öffentlichen Diskussion zwei Communities miteinander vermischt werden und nicht klar genug auseinandergehalten werden. Bei den deutschen Staatsbürgern, die türkeistämmig sind, ist die SPD tatsächlich immer noch die etwas stärkere Partei. Wenn es aber um die Frage, wer wählt AKP oder für ist für Erdogan, da reden wir von den türkischen Staatsbürgern in Deutschland und da auch nur unter denen, die sich politisch aktiv betätigen, was eine Minderheit ist. Das große Muster des Wahlverhaltens der Türken in Deutschland in Bezug auf die Türkei ist die Nichtwahl. Das heißt, nur unter den kleinen Menge derer, die tatsächlich zur türkischen Wahl gehen, ist die AKP relativ stark. Und es sind halt völlig unterschiedliche Gruppen, die miteinander verglichen werden.
Gibt es denn so eine ähnliche Forschung? Das ist ja sehr, sehr interessant, was du gerade aber auch eben sehr differenziert. Und gibt es sowas Ähnliches auch für die Russlanddeutschen? Weil du sagtest ja, das sei die größte Gruppe in Deutschland. Gibt es da auch sowas, dass man sagen kann, die wählen am ehesten beispielsweise BSW? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Es gibt keine aktuellen Zahlen zu Russlanddeutschen und dem Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2025. Ob jetzt das BSW stärker gewählt wurde in dieser Gruppe, das kann sein. Es gibt bei den Russlanddeutschen, gab es traditionell auch eine relativ starke auch Popularität der Linken. Insofern kann es sein, dass wie bei Menschen, die keine internationalen Wurzeln haben, da auch ein Teil zum BSW gegangen ist. Das wissen wir aber de facto im Moment nicht. Wir wissen, dass unter den Russlanddeutschen es beispielsweise in Bezug auf den Ukraine-Krieg eine sehr große Differenzierung gibt. Das hat häufig auch was mit den Herkunftsgebieten zu tun. Ein Teil der Russlanddeutschen kam aus der jetzigen Ukraine, ist sehr stark natürlich für die Ukraine und für und gegen Russland. Und andere, die eben deutlich stärker Putin und Russland gut finden. Also es gibt sehr, sehr große Unterschiede in dieser Gruppe, keine große Einheitlichkeit eher.
Jetzt würde ich gerne noch mal einen weiteren Punkt mit reinbringen, weil du auch das Thema Nichtwahl eben angesprochen hast. Wie ist es mit Diskriminierung vielleicht als Einflussgröße auch für die politische Beteiligung insgesamt und ganz, ganz konkret dann in Bezug auf die Wahlbeteiligung? Also politische Beteiligung kann ja mehr sein als nur Wahlbeteiligung. Wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit über Wahlen, aber inwiefern sind Diskriminierungserfahrungen vielleicht relevant oder ganz sicher relevant dafür, dass sich Menschen politisch beteiligen oder eben auch nicht mehr beteiligen?
Bei Diskriminierungserfahrungen ist es erstaunlicherweise so, dass es sehr unklare, direkte Effekte gibt. Man könnte ja genau zwei Dinge erwarten, die du gerade auch schon skizziert hast. Man könnte sagen, durch eine Diskriminierungserfahrung über meinen Akzent, über meinen Namen, zugeschriebenes Aussehen, was auch immer, ziehe ich mich zurück vom politischen Prozess. Oder genau das Gegenteil, es aktiviert mich politisch, mich zu beteiligen. Wir finden weder das eine noch das andere. Das Einzige, was wir finden, ist ein relativ komplizierter Effekt, der sagt, okay, Diskriminierungserfahrung und Identifikation mit Deutschland, die hängen so ein bisschen zusammen und das wiederum hat indirekt einen Effekt auf politisches Interesse und dann auf Wahlbeteiligung. Aber insgesamt, Diskriminierungserfahrung hat keinen direkten Effekt. Man muss auch sagen, Diskriminierungserfahrung ist was ganz Verrücktes, weil es gibt objektive Diskriminierung, also hast du das Gefühl, du bist benachteiligt worden bei der Arbeitsplatzsuche und kannst du da ein Beispiel für geben? Da geht man Richtung objektiv und man kann fragen, fühlst du dich diskriminiert? Und was wir halt finden, ist, dass die objektive Diskriminierung beispielsweise in der Gruppe der Türkeistämmigen deutlich höher ist als in der Gruppe der Russlanddeutschen, dass sie sich bei der subjektiven Diskriminierung Gefühl aber gar nicht so stark unterscheiden. Das heißt, die Russlanddeutschen haben ein deutlich höheres Plus an subjektiven Anteilen in ihrer gefühlten Diskriminierung gegenüber ihrer objektiven Diskriminierung. Und wir finden auch, dass beispielsweise die zweite Einwanderergeneration deutlich sensibler ist bei Diskriminierungserfahrung als die erste, obwohl die erste viel mehr Diskriminierung erfahren hat. Das liegt daran, dass die Erwartungen der zweiten und auch der dritten Generation dann deutlich höher sind, nämlich nicht diskriminiert zu werden. Das heißt, das ganze Thema ist unglaublich komplex. Es gibt keine direkten Effekte auf politisches Interesse oder Wahlbeteiligung.
Super interessant. Ich würde trotzdem noch mal dranbleiben, weil gerade wenn du die zweite und dritte Generation ansprichst, sind das ja die Jüngeren. Und die Jüngeren wiederum sind mit sozialen Medien entweder aufgewachsen oder mindestens bewegen sie sich mehr oder weniger in diesen Räumen. Und das sind für mich auch immer Räume, wo ja sehr stark sowas wie Hass und Hetze, möglicherweise aber eben auch ganz gezielte Diskriminierungserfahrungen stattfinden. Und ich habe so eine Vorbereitung auch auf diese Folge des Podcasts ein bisschen auch in euren Studien gelesen und ihr sagt, es gibt sowas wie Bridging und Bonding, Netzwerkeffekte in sozialen Medien. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was damit gemeint ist und wie das möglicherweise auch mit Diskriminierungserfahrungen zusammenhängen kann?
Ja, das sind relativ alte Konzepte aus der soziologischen Sozialkapitalforschung und was damit im Prinzip gemeint ist, ist etwas, das hat mit sozialen Medien direkt gar nichts zu tun, sondern mit insgesamt mit sozialen Netzwerken, die sich dann teilweise in den digitalen Netzwerken dann widerspielen. Und es ist halt so, dass Bridging, Social Capital, ist halt ein Zusammenhalt in Netzwerken, die gruppenübergreifend sind. Also Bridging wäre zum Beispiel ein großer Sportverein, wo ich mit ganz unterschiedlichen Leuten unterschiedlicher Herkünfte zusammenkomme und wir ein gemeinsames Interesse haben, was nichts mit den Herkünften zu tun hat, wie Fußball oder Leichtathletik oder was auch immer. Bonding Capital ist eher das, dass man mit in sozialen Netzwerken eingebettet ist, wo man Gruppen einheitlich auch in diesen Netzwerken zusammenhängt. Das spielt insofern eine Rolle, als dass es Bonding-Netzwerke gibt, die sich vor allem sprachlich nicht öffnen und dann teilweise auch Medien konsumieren, und damit meine ich jetzt nicht soziale Medien, sondern Nachrichtenmedien, beispielsweise nur in der Herkunftssprache, und da teilweise auch Sender, wo wir vielleicht sagen würden, das ist qualitativ sehr einseitig, was dort gesendet wird. Und das kann dazu führen, weil in diesen Bonding-Capital-Netzwerken halt dieses Gruppenübergreifende fehlt, dass sich da so Nischen bilden, in denen die gefühlte Diskriminierung vielleicht auch größer ist. Insgesamt muss man aber sagen, in der Gruppe der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gibt es diese Nischen praktisch nicht. Das ist etwas, das hat sehr viel auch mit Sprachkenntnissen zu tun. Wenn man halt fließend Deutsch spricht, dann gibt es praktisch niemanden, der nicht auch deutsche Nachrichten in irgendeiner Form konsumiert. Ja, das heißt, das spielt also, sagen wir mal, für diejenigen, die hier sind, aber vielleicht noch keine deutschen Staatsbürger sind oder noch nicht so gut Deutsch sprechen, spielt das noch eher eine Rolle.
Wenn wir gerade mal uns an denen noch mal dranbleiben, die du skizziert hast, die eben lange hier leben, die gut integriert sind, ja, die ihr Wahlrecht vielleicht auch regelmäßig wahrnehmen. Es gibt ja nicht nur das aktive Wahlrecht, sondern auch das passive, sprich gewählt werden zu können. Wir wissen, dass der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte im Parlament relativ gering ist und immer wieder auch Menschen, die vielleicht ein oder zweimal zwei Wahlperioden im Parlament waren, dann doch wieder ausscheiden und als Gründe dafür durchaus auch Diskriminierungserfahrungen oder ein ja, zunehmend schärferer, rauerer Ton im politischen Umfeld als Gründe angeben. Aber wenn wir das mal zur Seite schieben und vielleicht wirklich mal an den Beginn von politischen Karrieren denken oder darauf schauen, woran liegt das? Warum haben es vielleicht Menschen mit Migrationsgeschichte so viel schwerer, sich, sagen wir erstmal, um jetzt nicht strukturell zu werden, dafür zu entscheiden, in die Politik selbst auch zu gehen?
Ich glaube, das, was wir in der Forschung dazu wissen, das hängt sehr mit sehr ähnlichen Dingen zusammen, wie die erklären, warum beispielsweise Frauen wesentlich weniger für politische Ämter kandidieren. Und das quasi bei der Frage, gehe ich diesen kompetitiven Weg, kandidiere ich überhaupt, dass da der Break-off ist. Also innerhalb der Parteien, da mag es natürlich auch Dinge geben, die strukturell Menschen benachteiligen. Aber ich glaube, das große Problem ist eher der erste Schritt, kandidiere ich überhaupt? Und was wir halt da wissen, ist, dass das sehr viel auch mit Selbstzuschreibung zu tun haben. Kann ich das schaffen? Möchte ich mich dem aussetzen und so weiter? Bin ich es auch gewohnt, mich in solchen kompetitiven Verfahren, wo ich auch verlieren kann, mich da zu bewegen? Insgesamt muss man sagen, im Bundestag sind einige Gruppen, wie zum Beispiel die Türkeistämmigen, relativ gut repräsentiert. Im alten Bundestag, im neuen weiß ich es nicht genau, im alten Bundestag waren die Türkeistämmigen sogar überrepräsentiert. Das spielte sich aber praktisch nur in den drei Fraktionen SPD, Grüne und Linke ab, muss man dazu sagen. Also sehr uneinheitlich. Die FDP war die Bundestagsfraktion, die am wenigsten herkunftsdivers war, wie wir es nennen würden. Also eine sehr uneinheitliche. Man muss sagen, dass die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten mit internationalen Herkünften häufig bewusst das nach hinten stellen, dass sie diese internationalen Herkünfte haben und das überhaupt nicht brauchen oder strategisch angehen. Ja, also wir haben ja in Duisburg Mahmut Özdemir, der mal im Interview gesagt hat, an meiner Politik ist überhaupt nichts Türkisches. Mahmut Özdemir ist zweite Generation Türkeistämmiger und der also sich ganz klar, ich habe ihn noch nie auch Türkisch reden hören, der das in seiner Politik überhaupt nicht braucht.
Das ist vielleicht genau das Spannungsverhältnis, über das wir ja in der Politikwissenschaft auch immer diskutieren, deskriptive versus substanzielle Repräsentation. Ich fand das nochmal spannend, was du eben auch angesprochen hast, den Vergleich zu Frauen. Denn da wissen wir ja zumindest, dass es bei SPD, Linken und Grünen eine Quotierung gibt und sich das dann eben auch immer sehr deutlich niederschlägt, bis hin zu, dass, so wie du sagst, Frauen überrepräsentiert sind, beispielsweise bei Linken und Grünen. Diese Quotierungen gibt es bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht, wird aber ja durchaus ein ums andere Mal gesellschaftlich gefordert oder von einigen gesellschaftlichen Gruppen, dass es das geben soll. Ich glaube, in Parteien ist das bislang kein größeres vordringliches Thema. Stichwort substanzielle Repräsentation, da sind wir ja bei Themen. Vielleicht können wir da noch mal drauf schauen. Sind denn bestimmte politische Themen für Menschen mit Migrationshintergrund wichtiger als andere Themen? Gibt es da mit Blick auf Parteiprogramme und dann auch Wahlverhalten bestimmte Auffälligkeiten?
Wir haben 2017 ja eine große Studie für die Türkeistämmigen und die Russlanddeutschen bei der Bundestagswahl gemacht und 21 auch wieder, allerdings für Duisburg mit einem Wahlkampfstudie. Und wenn ich dir da zeige, was sind die wichtigsten politischen Probleme unter Menschen mit und ohne internationale Wurzeln und ich halte dir das nebeneinander, dann kannst du das nicht auseinanderhalten. Also bei der Priorität der, ich sag jetzt mal, normalen politischen Probleme gibt es keine Unterschiede. Ja, ich habe jetzt, ohne jetzt für 25 Daten zu haben, wäre meine Erwartung gewesen, dass Wirtschaft und Migration auch für Menschen mit internationalen Wurzeln die zwei wichtigsten Themen waren, die diese Wählerinnen und Wähler beschäftigt hat. Es gibt teilweise community-spezifische Policies, die eine besondere Bedeutung haben. Es gibt bei den Russlanddeutschen beispielsweise die Frage der Anerkennung von Pensionsberechtigungen aus der Sowjetunion. Das ist ein sehr spezifisches Community-Problem. Als jemand, der 30 Jahre in der Sowjetunion gearbeitet hat, dann nach Deutschland gekommen ist, wie geht man damit um mit dieser 30-jährigen Geschichte? Das war ein Thema. Da wurde aber auch einiges in den letzten Jahren entschieden, sodass man da inzwischen auch etwas weiter ist. Es gibt bestimmte Themen, die eine gewisse Salienz haben, wie beispielsweise Frage von Islam im Schulunterricht beispielsweise, die für bestimmte Communities etwas wichtiger sind. Aber das sind ehrlich gesagt von der Bedeutung her, selbst für diese Communities sind das nicht die Top-Themen, über die sie bei der Wahl nachdenken. Wir finden manchmal in Teilen dieser Communities, das kommt vor allem in qualitativen Studien raus, so ein bisschen, wir wollen eine gewisse Anerkennung für unsere Leistung, was wir hier bisher gebracht haben. Das ist aus meiner Sicht, bei den Russlanddeutschen war das sehr deutlich. Die Russlanddeutschen haben politisch lange in der öffentlichen Wahrnehmung keine große Rolle gespielt. 2016 gab es den sogenannten Fall Lisa. Da war es so, dass ein Mädchen, so war die Vermutung, vergewaltigt worden war von Flüchtlingen. Das stellte sich nachher als falsch heraus. Und in diesem Kontext gab es eine große Mobilisierung durch Pegida damals noch und dann auch die AfD von Menschen, die, sag mal, Anti-Flüchtlings-Demos auf die Beine gestellt haben. Und da wurden sehr stark auch Russlanddeutsche zu mobilisiert, sodass es zu einer ganz verzerrten Wahrnehmung dieser Community in der öffentlichen Meinung kam. Und das war aus meiner Sicht so ein bisschen der Startpunkt, dass die etablierten Parteien gemerkt haben, oha, die Russlanddeutschen sind ja auch noch da und vielleicht müssen wir uns doch mal nochmal vergewissern, dass die auch, dass deren Interessen auch irgendwie berücksichtigt sind. Es gab Netzwerkgründungen in allen großen Parteien für Aussiedlern. Das ist ja die große Gruppe, zu denen die Russlanddeutschen auch gehören. Das heißt, alle Parteien haben sich eigentlich Mühe gegeben und auch aktiv versucht, Politik zu machen, auch auf der rechten Seite des Spektrums, diese Gruppe zu aktivieren und zu mobilisieren. Sodass, sag mal, dieses Anerkennungsthema aus meiner Sicht in Deutschland durch die etablierten Parteien relativ stark schon aufgegriffen worden ist.
Das Letzte finde ich jetzt sehr spannend, denn Migration war ja auch ein Wahlkampfthema oder besser gesagt das bestimmende Wahlkampfthema 2025 bei der Bundestagswahl. Andere Themen, Wirtschaft, Bildung, aber auch Klimaschutz beispielsweise sind dagegen ja nahezu hinten runtergefallen. Alle Parteien haben letztendlich dieses Thema dann bespielt, auch wenn die AfD es besonders strategisch ausgeschlachtet hat. Man hat so den Eindruck, dass es doch diese emotionale Aufladung gegeben hat, so wie du das gerade auch gesagt hast. Und dann vielleicht eben nicht nur von deutscher Seite, sondern eben auch von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sagen, es gibt die Integrierten und die Nicht-Integrierten. Könnte man das vielleicht als eine Art neuer Konfliktlinie beschreiben?
Also, wir wissen sehr klar aus der Migrationssoziologie, dass es eine Absetzung gibt in der Selbstwahrnehmung von Menschen, die schon sehr lange in Deutschland sind, gegenüber neuen Einwanderergruppen. Das gibt es auch in anderen Ländern. Das wird dann so konstruiert wie, ich habe mich hier integriert, ich habe was geleistet, jetzt kommen hier diese neuen Einwanderer. Da wird dann gesagt, die sind ganz anders als ich, die haben das ganz einfach, ich hatte es ganz schwer. Also ein richtiger Wettbewerb oder sich ein Versuch, sich abzusetzen. Deswegen ist rechtes Wählen bei Menschen mit internationalen Wurzeln auch ein Phänomen, was wir dort auch in großen substanziellen Minderheiten sehen und was auf eine bestimmte Art und Weise auch ein Schritt der politischen Assimilation ist, weil halt der Gesamttrend ist, je länger eine Gruppe da ist, desto stärker passt sich ihr Wahlverhalten den Menschen ohne internationale Herkünfte an. Und dazu gehört halt auch Wählen auf der rechten Seite. Das heißt, diese Konstruktion, die wollen wir nicht haben und wir haben es geschafft, ist eigentlich völlig plausibel in dieser Denke, zumal rund um das Wählen Menschen häufig gar nicht über ihre eigenen internationalen Herkünfte nachdenken. Es gibt ja, wenn man es überspitzt formuliert, nicht Deutscheres als den Wahlakt.
Jetzt konstituiert sich am 25.03. voraussichtlich der 21. Bundestag, also nächste Woche Dienstag. Und das Thema der Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte wird sicherlich auch in der nächsten Wahlperiode ein Thema bleiben, weil natürlich jetzt die AfD mit einem deutlichen Stimmenzuwachs im neuen Parlament vertreten ist und möglicherweise dieses Thema dort auch regelmäßig lancieren wird. Was sind da deine Erwartungen an die neue Wahlperiode, wenn du auf dieses Thema blickst?
Das Erstarken der AfD hat ja einen ganz wichtigen Effekt in der Gesellschaft. Es polarisiert, es führt auch zu Ängsten. Ängsten vor einer starken AfD. Ich erwarte, dass beispielsweise durch die Modernisierung des Einbürgerungsrechts, was im Juni 2024 in Kraft getreten ist, dass jetzt viele Menschen sich einbürgern lassen, weil sie wirklich Angst davor haben, dass falls die AfD an der Macht beteiligt würde, dass die Ideen der AfD von Remigration von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit Wirklichkeit werden könnte. Das heißt, wir haben einen Push, meine Erwartung ist, dass wir einen Push Richtung Neubürger haben, wofür die Kommunen beispielsweise auch gar nicht ausgerüstet sind. Ja, also das wird zu einem massiven Problem führen, dass diese Einbürgerungsprozesse gar nicht bewältigt werden können. Ansonsten ist es natürlich so, dass dass Menschen mit Migrationsgeschichte genauso auf die aktuellen Themen reagieren wie andere auch. Das Thema Migration hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun. Wir haben ja, wenn man mal die Policies anschaut, das Problem, was wir in Deutschland ja haben, ist ja nicht, dass wir nicht streng genug sind bei der Frage, wer kommt rein, sondern wir kriegen die Dinge, die eigentlich da sind, nicht implementiert auf so eine saubere Art und Weise, wie wir das wünschen. Wir haben halt diese insulare Lage auf einem Festland mit ganz vielen Grenzen. Das heißt, eigentlich sind wir nicht in der Lage, diese Grenzen so zu sichern, wie das die politischen Parteien versprechen. Das geht einfach nicht, weil es einfach zu kompliziert ist aufgrund dieser Lage, die wir haben. Und das wird dann mal mehr, mal minder politisiert und hat zu Ängsten und zu dem Gefühl des Kontrollverlusts bei den Leuten. Und das finden wir sowohl bei Menschen mit als auch ohne internationale Herkünfte.
Damit wird sich die neue Bundesregierung, die noch zu wählen sein wird, beschäftigen, beziehungsweise der Bundeskanzler mit seinem Kabinett und auch der 21. Bundestag. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle, inhaltsreiche Gespräch. Ganz, ganz viele Punkte, glaube ich, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren und die du, wie ich finde, wunderbar erklärt hast. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch im politischen Pausen-Podcast, Achim Görres.
Ganz herzlichen Dank für die Fragen.